Also herzlich willkommen, Kay. Wir treffen uns bei mir im Atelier. Du bist meine erste Interviewpartnerin für mein Projekt We're in This Together. Ein künstlerisches Projekt von mir, Marcus, das sich mit der Geschichte der Travestie auseinandersetzt und als Ausgangspunkt das Cabaret Chez Nous in Berlin nimmt und sich fragt, welche Überschneidungen, Widersprüche, Gemeinsamkeiten es eben ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im queeren Leben in Berlin gibt. Das Cabaret Chez Nous existiert von 1959 bis 2009, also über 50 Jahre hinweg, wo sich sowohl die Rechtsprechung hinsichtlich Homosexualität, also Entkriminalisierung und Abschaffung, Paragraph 175, geändert haben, als auch das damals richtungsweisende transsexuellen Gesetz eingeführt wurde. Und mich interessieren eben, welche Widersprüche, Überschneidungen und Gemeinsamkeiten es gibt oder wie wir heute auf so ein Raumschiff wie das Cabaret Chez Nous zurückgucken können, was 50 Jahre existiert hat. Ich führe verschiedene Zeitzeugeninterviews dazu und beginne mit Kay. Kay und ich kennen uns, das habe ich mich das letzte Mal auch schon gefragt, wir haben uns kennengelernt über den transgenialen CSD. Genau, okay. Ich habe dich als Interviewpartnerin ausgesucht, weil du eine der wenigen Personen bist, die sich durch die drei Szenen, die an den Bereich des Chez Nous angrenzen, in der Gegenwart durchmanövrieren kannst. Also bist eine Person, die so durchschwimmen kann, also sowohl durch die Szenen der Travestie, des Transseins und auch so der Tuntenkultur. Und wir haben in einem Vorgespräch auch darüber schon gesprochen, wie das passiert ist. Und ich würde vorschlagen, dass wir es versuchen, wenn du chronologisch die einzelnen Stationen mit mir nochmal durchgehen würdest, würde mich das sehr freuen. Also wie bist du zur Travestie gekommen, ist dann die erste Frage.
Wie bin ich zur Travestie gekommen? Tatsächlich war mein Auslöser RuPaul. Damals in den 90er Jahren hatte RuPaul seine erste Erfolgskarriere oder seine Karriere. Es war die Zeit von MTV, vom Musikfernsehen. Ich war in meinen Teenagerjahren und es tauchte plötzlich diese Drag Queen auf dem Bildschirm auf. Und ich war total fasziniert und dachte so, ach, was ist das denn? Und wie geht das und wie funktioniert das? War ab dem Zeitpunkt ziemlich angefixt davon und so richtig gepackt hat es mich, als der Film Tu Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar in die Kinos kam. Das war mit Patrick Swayze in der Hauptrolle als Drag Queen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich mit einer Freundin da in diesem Kino saß und in der ersten Einstellung gibt es so eine Szene, wo diese Puderquaste so aufs Gesicht haut und es staubt und ich saß da und dachte so, das will ich auch machen. Mhm. Und in dem Film hatte RuPaul tatsächlich auch eine Nebenrolle und so hat es ist das Feuer in mir so ein bisschen erweckt worden. Ich meine, ich habe schon immer irgendwie zu Hause Kleider angezogen und mit Schminke rumexperimentiert so. Und das war aber dann so ein bisschen für mich so ein Gefühl von, ah, okay, in so eine Richtung kann es gehen. Und habe mich dann auch dann orientiert. RuPaul hat dann auch irgendwann in den 90ern ein Buch rausgebracht, sein erstes. Und das habe ich dann irgendwie mir kaufen lassen in Berlin. Ich habe damals in Halle an der Saale gelebt, wo ich herkomme, und habe das dann, war meine kleine Bibel, nach der ich mich gerichtet habe.
Das erste Buch von RuPaul.
Genau. Das war tatsächlich auch, es war damals, ne, es war in der Zeit vor dem Internet und tatsächlich bin ich auch in viele Bibliotheken gegangen, um zu gucken, was es da so für Bücher gibt und Material gibt. Und es gab es natürlich in Halle an der Saale relativ wenig. Und dann war das schon irgendwie cool zu sehen, dass es dieses Buch gibt und dass es da Material gibt, an dem man irgendwie sich orientieren kann.
Also meine Kenntnis auf Halle an der Saale in den 90ern ist gering. Ich nehme jetzt nicht an, dass es da eine größere Travestie-Szene gab. Also gibt der deutsche Städte, zum Beispiel Nürnberg, wo es auch einfach, also eine etablierte, oder Köln, wo es eine etablierte Travestie-Szene ja auch immer gab, aber Halle ist es ja vermutlich nicht.
Nee, überhaupt gar nicht natürlich. Es war auch überhaupt relativ schwierig, da queeres, schwules Leben zu finden. Also es gab irgendwie eine Disco, die war mal alle zwei Wochen Und dann gab es eine Bar, die halt die Schwulenbar war in Halle. Das heißt, so richtig Auftrittsmöglichkeiten gab es sowieso nicht. Und ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung zur Modeassistentin gemacht. Und da bin ich dann auch immer in Drag selbst auf meinen eigenen Moden schauen, in meinen eigenen Klamotten halt auch gelaufen. Das war tatsächlich so ein Moment, wo ich da viel auch mich ausleben konnte und rumexperimentieren konnte. Und das war auch die Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, tatsächlich in Drag in die schwule Disco zu gehen. Und war immer eine von den ganz wenigen. Also da gab es halt einfach auch keine Drag Queens. Und ich bin dann irgendwann in eine Theatergruppe gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte auch unbedingt auf der Bühne stehen. Also das war schon auch nochmal so ein klares Bewusstsein, dass ich auf eine Bühne gehöre in irgendeiner Art und Weise und dachte halt irgendwie in dieser Theatergruppe würde sich das so ein bisschen herauskristallisieren, in welche Richtung das geht. Und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, ich will keine Schauspielerin werden, weil ich nicht nach den Vorgaben von anderen Leuten Dinge machen möchte, sondern weil ich meine eigenen Shows kreieren möchte. Und da war ich dann so um die 19 rum, dann war klar, ich muss nach Berlin gehen. Ich habe das irgendwie mitbekommen von einer Freundin, die schon hierher gezogen ist, dass es hier eine ganz tolle Szene gibt. Die hat mir auch immer die Zeitschrift Stadtmagazine irgendwie mitgegeben, mitgebracht, die Siegessäule und damals noch die Blue. Und da waren dann halt Interviews drin mit ganz vielen Drag Queens und dann dachte ich so, wow, krass, okay, ich muss da hin.
Und du hast also die Ausbildung für Mode hast du in Halle gemacht?
Genau, ich habe eine Berufsausbildung für Modeassistentin in Halle gemacht und dann in Berlin irgendwann noch ein paar Jahre später auch noch Modedesign studiert.
Kannst du beschreiben, wo du gemerkt hast, okay, du siehst sozusagen eine Drag Queen im Fernsehen, aber und dann sagst du, du machst Mode und dann war direkt, also und dann war das dann so dein Weg zu Drag, hat erstmal über Mode geführt oder war das der Grund, warum du diese Modeausbildung gemacht hast?
Nee, also es gibt jetzt keinen so Moment, wo ich sagen kann, ich erinnere mich das erste Mal, wo ich eine Drag Queen im Fernsehen gesehen habe. Ich kann mich halt erinnern, dass halt das eine Video von RuPaul relativ häufig gespielt wurde. Und dann ist RuPaul irgendwie bei so Awards-Shows auch gewesen, bei den MTV Music Awards. Und das fand ich irgendwie super spannend zu sehen, dass da eine Drag Queen irgendwie auch auf so einem roten Teppich stehen kann. Und was es halt in Deutschland ja auch immer noch gab, war Mary und Gordy. Und das war, ich habe tatsächlich auch so diese Zeit mitbekommen, wo Mary damals die berühmte Centis-Werbung gemacht hat. Also das kenne ich auch noch aus dem Fernsehen live. Die Mode war aber jetzt nicht so ein Ding, war jetzt nicht mein Weg zu Drag. Also es war schon damals für mich die Entscheidung, was will ich denn mal in meinem Leben machen beruflich? Und ich wollte tatsächlich Modedesignerin werden. Also ich wollte ein Label haben und irgendwie Kollektionen entwerfen und rausbringen und so. Und das ging dann aber irgendwann Hand in Hand, weil tatsächlich in diesem Buch von RuPaul gibt es auch so ein bisschen so ein Guide dafür, was muss man so anziehen, um eine Drag Queen zu sein oder was unterstützt es. Und da stand halt zum Beispiel drin, es ist immer gut, ein Korsett zu tragen, um sich eine Taille irgendwie zu zaubern, die man ja vielleicht mit einem männlicheren Körper nicht hat. Und dann habe ich auch tatsächlich in meiner Berufsausbildung ein Korsett genäht. Also ich habe dann tatsächlich auch meine Lehrerin, die da irgendwie für den Praxisunterricht zuständig war, da irgendwie gefragt, wie das funktioniert. Also es war jetzt nicht irgendwie so auf dem typischen Lehrprogramm, sondern wir konnten uns da ja immer so Projekte aussuchen. Und da habe ich tatsächlich meine erste Corsage für mich dann auch genäht. Und das war tatsächlich auch, das war so eine Verbindung, wo ich so merkte, okay, ich kann mir Sachen machen, die ich irgendwie vielleicht nicht kaufen kann. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Das liegt auch daran, dass ich irgendwie eine Kleidergröße habe, wo man nicht viel kriegt, aber tatsächlich in der Lage zu sein, seine eigenen Kostüme und Klamotten zu entwerfen und umzusetzen, das ist auch heutzutage noch ein großer Vorteil. Und da freue ich mich auch sehr drüber.
Naja, es hat ja auch etwas mit der Geschichte ja auch von Mode zu tun, oder mit der Geschichte, wie Mode und Geschlecht zusammengedacht wurde. Also, dass es so einen hormonzentrierten Transbegriff gibt, der ja gerade vorherrscht, natürlich auch durch die Entwicklung der Hormontherapien seit den 70ern. Aber die Idee, also Geschlecht hat sich ja lange Zeit nur über Kleidung hergestellt. Ne? Mhm. Auch die Formung der eigenen Identität oder die Formung der eigenen Körperwahrnehmung über Kleidung. Das trifft es ja auch genau, was du dann beschreibst. Mhm. Ne? Sozusagen, um das eigene Körpergefühl irgendwie zu verbessern, ist nicht ein guter Begriff, das heißt ja nicht, dass es vorher schlecht war, aber um sozusagen das über Mode, vielleicht kann man so rum sagen, genau, das über Mode also die Verbindung von Mode zu eigener Identität ist einfach sehr in den 90ern noch größer oder anders gewesen, als sie heute
ist. Das stimmt, tatsächlich bin ich aber nie so in diese Mode als Identität, war weniger mein Spielrahmen. Es war schon, dass ich mich damals auch als Mann definiert habe. Und schon über dieses Buch von RuPaul irgendwie gemerkt habe, was kann ich denn outfit-technisch machen, um mich eher als Frau zu definieren. Also um nochmal zu gucken, welche Kleidungsstücke brauche ich, um irgendwie einen weiblichen Körper zu imitieren. Also tatsächlich war Mode für mich eher ein Weg, meinen männlichen Körper in einen weiblichen zu transformieren, damals noch. Und ich habe jetzt tatsächlich nie Mode als identitätsstiftend gesehen, so wie das tatsächlich irgendwie um mich herum auch Leute gemacht haben. Also ich hatte irgendwie eine Freundin, die hatte auch so eine Punk-Ästhetik und dann wusstest du, die kommt aus der linken Ecke und dann war das auch so ja diese Zeit dieser riesigen Buffalo-Plateauschuhen und da hatten wir halt auch zwei Mädels in der Klasse, die sich ja total darüber definiert haben. Und für mich war aber Mode immer eigentlich etwas, was Wandelbarkeit bedeutet. Also ich kann mit Mode viele unterschiedliche Sachen ausdrücken und deswegen ist es für mich nie so ein Ding gewesen von, das gibt mir jetzt eine Identität, sondern es gibt mir tatsächlich eher die Möglichkeit, in unterschiedliche Identitäten zu schlüpfen.
Und dann bist du, also du hast es schon angedeutet, dann war klar, du musst nach Berlin, aber warum war das klar? Also wir beide wissen es ja, ne? Aber vielleicht für das Interview.
Also für mich war klar, ich muss nach Berlin, weil es in Halle an der Saale keine queere Community gab, die groß genug war, wo man sich ausprobieren konnte. Und es gab vor allem halt auch keine Möglichkeit, als Drag Queen zu performen. Das gab es da einfach nicht. Es gab keine Bühnen, es gab keine Clubs, wo solche Shows stattgefunden haben. Und wenn das mal so war, wurden tatsächlich Leute aus anderen Städten halt so angekarrt. Das waren dann so besondere Anlässe wie, was weiß ich nicht, die Osterparty, was weiß ich nicht, so eine Geschichten. Und deswegen gab es da überhaupt gar keine Möglichkeiten, meine beiden Leidenschaften zu verbinden. Also irgendwie Drag zu machen und aufzutreten, das ging halt nicht. Und ich habe halt mitbekommen, dass es in der Berliner Community auf jeden Fall möglich ist. Und das war auf jeden Fall der Grund, ich bin nach Berlin gekommen, um Drag Queen zu werden, tatsächlich. Und es hat auch ganz gut geklappt, würde ich mal behaupten.
Und wo bist du dann gelandet? Also wo bist du angedockt, an welchen Teil der Szene?
Ich bin erstmal in alle schwulen Jugendgruppen gerannt, die es gab. Und das war tatsächlich auch mein erster Kontakt zur Tuntenszene, weil auch einige der Berliner Tunten so Gruppenleiter waren. Und dann war ein schneller Kontakt zu der AHA. Die AHA war damals noch am Meringdamm 61 über dem Schwutz. Und es gab eine Tunte, die jeden Sonntag ein Sonntagscafé veranstaltet hat mit einer Open Stage. Die Tunte ist Cora Fantastisch, die leider auch vor ein paar Jahren aufgehört hat mit ihrem Tuntentum. Und man konnte da einfach hingehen mit irgendeiner CD und sagen, ich möchte hier auftreten. Man konnte einfach auf die Bühne gehen. Das war so der eine Berührungspunkt. Und der andere war tatsächlich zu einer amerikanischen Drag Queen, Paisley Dalton, die damals in Berlin gelebt hat. Und die hat eine Partyreihe gemacht, die hieß die Black Girls Coalition. Und die habe ich kennengelernt bei Wickstöckel. Das ist ein Transgender-Festival. Das hieß damals schon von Transgender für Transgender, war natürlich so eine Anspielung auf Wickstock und orientierte sich im Prinzip an diesem Festival, was eine amerikanische Drag Queen in New York lange gemacht hat, Lady Bunny. Und dort ist Paisley Dalton aufgetreten bei Wickstöckel in Berlin und ich fand die Performance ganz, ganz toll. Bin hinterher zu ihr gegangen, habe gesagt, dass ich es großartig fand und dann hat sie zu mir gesagt, so komm doch einfach mal zu meiner Party, da gibt's auch Show. Auch die wusste nicht, ob ich irgendwas kann oder nicht und dann bin ich dort aufgetreten und dann war da auch tatsächlich dann immer regelmäßig dabei und das waren schon so sehr zwei unterschiedliche Ansätze, weil das eine schon sehr so amerikanische Drag Queens waren oder zumindest irgendwie so diesen Spirit hatte von amerikanischen Drag und das andere tatsächlich deutsche Tunten waren, die mit so politischen Messages irgendwie auf die Bühne gegangen sind und auch demonstrieren gegangen sind. Da gibt es ja eine ganz, ganz, ganz lange Historie, gerade auch in Berlin, die sehr wichtig ist.
Und gab es da schon Widersprüche zwischen den beiden Szenen, wenn du dich zwischen beiden Szenen bewegt hast?
Es gab schon Unterschiede, und zwar waren die amerikanischen Drag Queens oder zumindest das, was man dort gemacht hat, schon sehr, 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 ich nenne das immer amerikanisch, obwohl das natürlich auch ein Klischee ist, aber man hat schon so das Gefühl, dass Amerikaner ein anderes Verständnis von Entertainment haben und auch ein ganz anderes Verständnis von Popkultur, und das hat dort sehr gut funktioniert. Also so Hinweise auf Popkultur haben da immer Anklang gefunden. Also da konnte man Beyoncé machen und alle haben irgendwie gewusst, wer Beyoncé ist, so nach dem Motto. Und bei den deutschen Tonten, da war es schon auch immer sehr politisch und zwar vor allem auch immer sehr trashig. Also da ging es nicht darum, super glamourös auszusehen, sondern man konnte auch mit einem verschmierten Gesicht auf die Bühne gehen, mit einer schiefen Perücke, und es war trotzdem eine großartige Nummer. Und es waren vor allem auch viele so alte deutsche Schlager aus den 60er Jahren oder Chansons, die da performt wurden. Und das war schon ein großer Unterschied von dem eigentlichen Verständnis, was man da macht. Also die Polit-Tunden in Berlin sind ja auch politisch, und für die ist irgendwie das, was sie machen, auch eine politische Botschaft. Das habe ich dort so ein bisschen gelernt und mitgenommen, während irgendwie bei den Drag Queens so die Art und Weise, wie man performt, irgendwie einen Unterschied macht. Also wie kriegt man ein Publikum, wie unterhält man ein Publikum, wie macht man eine Shownummer irgendwie. Das war schon sehr unterschiedlich.
Wenn du bei den Tunden aufgetreten bist, und auch so diese, du hast es ja genannt, so die Trashigkeit, also die Tunden selber nennen es ja Trümmertunden oder haben dann vielleicht noch ein paar, also oder schangelig sozusagen, also dieses Imperfekte, was in der Tuntenkultur drin liegt, und diesen vielleicht eher perfektionistischen Ansatz der Imitation von Weiblichkeit in Drag, war das für dich ein Widerspruch, also dich auf beiden Bühnen dann zu sehen?
Also für mich war es spannend, sich zwischen beiden Szenen zu bewegen, weil man andere Sachen gelernt hat. Und wenn ich es jetzt so von meiner Sicht als Künstlerin und als Entertainerin, als Performerin sehe, war das ein großer Vorteil, weil man ganz unterschiedliche Sachen machen konnte und sich ausprobieren konnte. Und bei mir war es auch ganz oft so, dass es mir wichtig war, mich in so einer Show dann auch immer abzuheben und halt genau das Gegenteil zu machen. Also wenn es halt eine Tuntenshow war, habe ich halt eine Beyoncé-Nummer gemacht. So, das war mir irgendwie wichtig, um da irgendwie was anderes auch einfach zu machen, als das, was alle anderen gemacht haben. Und wenn ich im Prinzip diese Drag-Shows gemacht habe, dann habe ich da halt eher so eine Punk-Nummer gemacht, anstatt eine Beyoncé. So einfach, um wirklich einfach, war auch eine Möglichkeit, einfach sich abzuheben. Man muss schon sagen, dass die Drag-Shows damals von Paisley Dalton, die waren halt auch großartig und auch haben sehr an der Linie zu Camp irgendwie geschlittert. Also es waren schon sehr campy Shows auch, was ja auch nochmal so ein komischer Unterschied ist zwischen dem Trash, den so Tunten machen, und den Camp, die halt im Prinzip amerikanische Drag Queens machen. Und das war schon sehr spannend. Und für mich war das eher ein Vorteil. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine das andere ausschließt. Also ich konnte halt alles auch machen und wurde auch von den Leuten nicht ausgegrenzt in irgendeiner Art und Weise.
Und wie ging es dann weiter? Also du hast dich dann in diesen beiden Szenen verortet. Und dann, was war dann ein nächster Schritt? Also wir sind jetzt ja Anfang der 2000er, ne?
Genau, also das habe ich ein paar Jahre so gemacht. Und für mich war so ein nächster Schritt, dass ich irgendwann angefangen habe, selbst zu singen. Also ich habe früher tatsächlich nur Lip-Sync gemacht und dann hat mich das irgendwann nicht mehr gereizt, und ich wollte eh schon immer in meinem Leben Sängerin werden, und das war dann irgendwann an der Zeit zu sagen, ich muss jetzt auch einfach mal anfangen zu singen. Und das habe ich dann auch gemacht, und dann war irgendwann mal im Publikum ein Gesangslehrer, der hinterher zu mir kam und meinte irgendwie so, hey, du hast ganz gutes Potenzial, komm noch mal zu mir, ich gebe dir Unterricht. Und dann bin ich zum Gesangsunterricht gegangen, und das war das bestinvestierteste Geld in meinem Leben, kann ich allen nur raten, sowas zu machen. Und hab dann auch viel wieder mit Schauspiel gemacht. Also ich war ja damals in Halle schon in der Theatergruppe und habe mich dann irgendwie auch auf Theaterbühnen bewegt. Und irgendwann gab es mal das Angebot eines Schauspielkurses damals im Schwutz. Da war eine Schauspiellehrerin, die sich tatsächlich an queere PerformerInnen, an Drag Queens und Kings gewendet hat. Und da haben wir zu sechs so einen Kurs gemacht. Und dieser Schauspielkurs damals war für mich so eine Erleuchtung und mein Trans-Coming-Out hat das so angestoßen. Es ging darum, dass wir viel auf der Bühne mit Präsenz gearbeitet haben und ich halt immer das Gefühl hatte, ich fühle mich auf der Bühne irgendwie am wohlsten. Und meine Schauspielerin sagte halt auch immer so, man merkt, dich hält irgendwas zurück. Also du kannst dich noch nicht so richtig öffnen, dass du so strahlen kannst, wie das eigentlich in dir ist. Und ich habe da lange überlegt, woran das so liegen kann. Und dann gab es irgendwann so eine Kombination aus beiden, dass ich irgendwann gemerkt habe, Moment mal, diese Frau, die du auf der Bühne bist, das bist ja du. Also ist ja klar, dass du dich dort am wohlsten mit dir fühlst, weil das genau das ist, was du bist. So. Und das war dann so der Knackpunkt für mich, irgendwie zu merken, mein Gott, ich bin ja trans. So. Also ich kannte so viele Trans-Leute schon vorher und hatte auch nie ein Problem damit, mit dem Gedanken, dass es vielleicht irgendwann mal kommt. Aber das war tatsächlich so dieser Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, so stimmt, du warst ja nie wirklich nur eine Tonte oder nur eine Drag Queen, sondern du bist halt immer schon die Frau gewesen, die du auf der Bühne verkörpert hast. Und das war für mich so ein persönlicher und auch künstlerisch ein großer Schritt nach vorne.
Es ist interessant, dass du beides sagst, persönlich und künstlerisch. Ne? Wenn ich an das Chinu denke, ja, an diesen 50 Jahre existierenden Ort, frage ich mich auch genau häufig, wie das Verhältnis ist, ne? Von so sich selbst finden und aber auch so eine Kunstform finden, in der sich die Person ausdrücken kann. Und du sagst, das ist ja im Prinzip gemeinsam, ne? Sozusagen, dass es sich gegenseitig bedingt in deinem Fall. Also dass sozusagen über ein Ausprobieren eine Selbstfindung stattgefunden hat. Und das finde ich gerade spannend, so in Abgrenzung zu einigen zeitgenössischen Strängen von Aktivismus, die ja die ganzen Differenzen betonen. Also sozusagen die sagen, okay, nee, das ist eine XY, ist eine Verarschung von Weiblichkeit oder die bestimmte künstlerische Form geht nicht, weil sie bestimmte andere Realitäten nicht anerkennt. Und mich interessieren aber eigentlich genau selber dieser Spalt so dazwischen. Also so in welcher Zone oder welche Sicherheit braucht das oder welchen Spielraum braucht es, um überhaupt solche Schritte machen zu können? Mhm. Du sagst, dass dieser Schauspielkurs einen Moment der Selbstrealisation für dich beinhaltet hat. Und wie waren die Reaktionen darauf?
Naja, die Selbstrealisation dauert dann ja auch eine Weile in der Umsetzung. Also das war ja erstmal so ein persönlicher Prozess. Und ich bin dann ja auch nach Hamburg gegangen. Also ich war tatsächlich dann 3 Jahre nicht in Berlin. Und das war so eine der Hauptzeiten, wo ich auch tatsächlich mit der körperlichen Transition begonnen habe. Und eigentlich waren da schon alle Leute hinter mir, waren auf meiner Seite und konnten das schon irgendwie auch nachvollziehen, fanden das auch wieder irgendwie auch logisch. Und es gab in meinem Umfeld tatsächlich nur eine von den Tonten, mit denen ich früher viel zu tun hatte, die so ein bisschen verstimmt drauf reagiert hat. Und das aber auch gar nicht direkt. Also ich habe das einfach nur gemerkt, dass so im Aufeinandertreffen plötzlich so eine Distanz da war, die ich gar nicht so richtig einordnen konnte. Und irgendwann dann mal in so einem betrunkenen Zustand habe ich sie mir irgendwann mal zur Seite genommen und meinte irgendwie so, ist irgendwie alles okay, und so richtig konnte sie sich auch nicht artikulieren. Ich ahnte es aber schon, habe ihr dann schon auch erklärt, so, das bedeutet jetzt nicht, dass ich, es klingt so ein klischeehaftes Gespräch, was man mit seinen Eltern eigentlich hat. Es bedeutet ja jetzt nicht, dass ich jemand anders bin. Ich bin ja immer noch dieselbe Person. Ich benutze bloß eine andere Definition für mich selbst, so. Und das war tatsächlich etwas, was ich ihr so auch sagen musste. Also ich habe zu ihr auch schon gesagt, das bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht weiterhin besoffen auf der Bühne stehen und irgendwie Trash machen. So. Also das machen wir weiterhin. Das hat überhaupt nichts mit der Definition meiner Identität zu tun, dass das jetzt wegfällt und auch unser Verhältnis zu dem, was du machst und was wir da zusammen machen, wegfällt. So. Das war die einzige Person, bei der es so ein bisschen problematisch, wollte ich jetzt nicht mal sagen, aber so ein bisschen verstimmt sich angefühlt hat.
Aber konntet ihr die Widersprüche überbrücken?
Ich glaube schon, dass es so vielleicht schon auch im Laufe der Jahre einer der Gründe war, warum das so ein bisschen jetzt so abgeflacht ist, tatsächlich. Ich glaube jetzt nicht, dass es der Hauptgrund ist. Ich habe schon das Gefühl, wir haben uns beide so ein bisschen auseinandergelebt. Das kann natürlich aber schon auch damit zusammenhängen, dass da meine Realitätswelt auch nochmal eine andere wurde und das vielleicht dazu beigetragen hat, sich da so ein bisschen voneinander zu entfernen.
In Hamburg bist du ja, auch wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das erste Mal in einem Travestie-Kabarett aufgetreten. Ne? Also du hast mir, glaube ich, von zwei Auftritten in Hamburg erzählt. Und der eine war in diesem schwulen Club und der andere war in dem Kabarett im Pulverfass.
Genau, ich habe 3 Jahre in Hamburg gelebt und da habe ich natürlich auch versucht, das zu machen, was ich in Berlin schon angefangen habe. Also mit mir irgendwie versucht, Bühnen zu erarbeiten, irgendwie meine Community mir zu erarbeiten, wo ich das machen kann, was ich halt einfach auch gerne mache und aus Berlin gewohnt bin. Es war leider super schwierig, weil Hamburg ein ganz anderes Verhältnis dazu hat, wie Drag da funktioniert. Und da ist es halt tatsächlich auch so, und das ist immer wieder spannend zu sehen, dass es offensichtlich nur in Berlin geht, dass Drag zur Clubkultur gehört, dass es da halt irgendwie mitten in der Nacht um 2 eine Drag-Show gibt und dann geht es halt weiter mit der Party. Das gibt es halt in Hamburg auch so gut wie gar nicht. Und ich habe dann in einem schwulen Club gearbeitet, habe da an der Tür gearbeitet, habe so Animationen gemacht, habe dann irgendwann gesagt so, kommt, lasst uns doch bitte mal hier auch eine Show machen, so wie wir das in Berlin halt auch immer gemacht haben. Und das war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, wo ich ausgebuht wurde. Das erste und das letzte Mal in meinem Leben. Ich habe dann im Prinzip meine Performance gemacht und zwar natürlich, wie es immer in so einem Club ist, ein super schlechtes Soundsystem und die Leute haben echt geboot und die Schwulen haben halt echt geboot, weil sie sich in ihrer Party unterbrochen gefühlt haben und im Prinzip nicht entertained, sondern belästigt. Und es gab dann auch jemand, der hinterher zu mir gesagt hat so, ja, du bist ja schon ganz toll, aber singen kannst du nicht. Das war das eine und dann war das andere tatsächlich, das ist im Pulverfass, das ist im Prinzip in Hamburg, der Travestieladen, also das Pendant zum Chenou, hat dann so eine Talentshow auch ausgerichtet. Und da habe ich mich beworben und bin dann dort auch aufgetreten in dieser Talentshow. Ich würde sagen, bei dieser Talentshow war nicht so das übliche Travestie-Kabarett-Publikum da. Das war schon irgendwie auch nochmal ein bisschen eine andere Crowd. Ich war dann aber irgendwann später nochmal dort, um mir so eine Show auch anzugucken. Und das ist halt schon massiv anders zu all dem, was ich in Berlin gemacht habe. Das ist ein ganz anderes Publikum. Das ist eine ganz andere Art und Weise, wie Shows präsentiert werden. Und trotzdem hat es viel mit dem, was ich schon kannte, auch gemein. Also es ist tatsächlich, dass ich mir manchmal dachte so, okay, diese schlüpfrigen Witze, die da auf so einer Travestie-Kabarett-Bühne passieren, so Mann und Frau, wer weiß es schon genau, irgendwie so nach dem Motto auf diesem Niveau, das gibt's denn auch in der Trash-Tunden-Kultur. Also da geht's halt auch darum, irgendwie komische Witze zu reißen. Manchmal sind die sich sehr ähnlich. Das fand ich halt sehr spannend, aber das Ambiente ist halt total anders und das Publikum ist halt total anders. Und auch in Berlin gibt es hier auch noch so ein paar Läden, die tatsächlich eher so Travestie bedienen. Immer noch. Es gibt das Theater im Keller, ist zum Beispiel tatsächlich so eine Bühne, wo ich sagen würde, in Neukölln, die jetzt auch noch so Travestie-Publikum haben. Und da ist es wirklich so, dass man da drin sitzt an einem Freitagabend und der Raum ist voll von Frauen ab 50. Und man hat das Gefühl, es wurde halt so eine Busladung vor der Tür rausgeschmissen. Und die sitzen dann da 2 Stunden drin und amüsieren sich aber königlich über die schlechten Witze und die haben aber auch Ansätze in ihrer Show, die mittlerweile sehr modern sind, die halt auch Drag Race zitieren und irgendwie auch andere Shownummern da einbringen, was super faszinierend ist, weil das Publikum, weiß ich manchmal gar nicht, ob die verstehen, was denn da diese Drag-Referenz ist, aber halt bei irgendeiner Tittennummer irgendwie total ausrastet.
Aus der Perspektive einer Person, die auf der Bühne steht, in Orten, wo Travestie gemacht wird und in Orten, wo Drag- oder Tuntenshows gemacht werden, wo sind die Unterschiede? Also wie fühlt es sich an? Oder wie verhält sich das Publikum anders? Oder wer sitzt im Publikum?
Ich glaube, dass man das nicht mal nur einen Unterschied machen kann oder muss, indem man sagt, gibt es einen Unterschied zu dem Publikum in einer Travestie-Show oder in einer Drag-Show? Ich glaube, dass es schon auch einfach in sich immer sehr unterschiedlich ist. Also wenn ich eine Tuntenshow mache, so wie ich sie damals gemacht habe, ist da ein anderes Publikum, als wenn ich eine Drag-Show mache, auch wie man sie ja heute in Berlin noch macht. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Publikum zu einer Travestie-Show, wo ich sagen würde, das Publikum der Travestie-Show in Berlin und Hamburg ist ein ähnliches Publikum. Wiederum würde ich aber sagen, ein Publikum in der Szene ist in Berlin ein anderes als in Hamburg. Also in Hamburg trete ich in einem schwulen Club auf und performe, werde ausgebuht, während man in Berlin in einem schwulen Club auftritt und die Leute einen feiern. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass Berlin an sich in der Community sehr viel diverser ist mittlerweile und es da aber auch wirklich viele, viele unterschiedliche Menschen gibt und deswegen diese Idee schon gar nicht mehr so ist, dass man sagt, das ist ein schwulen Club, das ist ein Lesbenclub, sondern dass einfach alles mittlerweile so durchmischt ist, dass man da ein ganz anderes Publikum hat. Ich glaube, das hat dann sehr viel damit zu tun, was für Performances man macht. Und der Unterschied zu einem Publikum, was sich Travestie anschaut, ist schon auch in gewisser Art und Weise ein sehr heteronormatives Publikum, was super faszinierend ist, weil das tatsächlich ja auch eine ganz andere Einnahmequelle ist zum Beispiel. Also ich weiß, habe auch Kolleginnen heutzutage noch, die Travestie-Shows machen und damit auf Tour gehen und einfach dort richtig, richtig, richtig viel Geld verdienen, weil die in großen Theatern auftreten, die ausverkauft sind, aber von Heteropublikum. Und das ist natürlich ein ganz anderer Unterschied zu Leuten wie ich, die sich sehr in der queeren Bubble bewegt. Wenn ich halt irgendwo auftrete, trete ich halt meistens auch von meiner queeren Bubble auf. Und dann ist es tatsächlich auch so eine Frage, was es da für finanzielle Ressourcen gibt. Also das ist ein so super großer Unterschied. Und darauf bauen Travestie-Kabarets, glaube ich, auch sehr, zu wissen, wir ziehen hier ein relativ gut situiertes heteronormatives Publikum an. Und das Gefühl hatte ich total, also als ich da in Hamburg im Pulverfass saß, dann gibt es da, muss man tatsächlich irgendwie was zu trinken bestellen, das gehört dazu, und man muss irgendwie was von der Karte essen, so nach dem Motto. Also es ist halt tatsächlich so ein ganzes Event darum aufgebaut, und es gibt, man sieht dann halt schon, dass da Leute drin sitzen, die entweder sagen so, ich gönne mir das jetzt mal, oder halt Leute, die halt auch echt gut situiert sind, für die das halt kein Problem ist, irgendwie am Wochenende mal für 150 Euro pro Person irgendwie auszugehen.
Das trifft meiner Meinung nach auch genau auf das Chinook zu. Also wo auch so klar ist, da gibt es einen bestimmten Mindestverzehr, es gibt zwei Shows am Abend, diese sehr umfangreichen Tourneen, die auch gemacht wurden, ja auch durch ganz Deutschland durch, also die sind ja teilweise mehrere Monate durch Deutschland und die angrenzenden Länder getourt und waren auch eben ausverkauft. Manchmal ist dann so, weiß ich nicht, ein Monat ausverkauft in Köln in einem Theater. Das kann ich mir heute, ist mir schwer vorzustellen, aber auch, es zeigt ja eindeutig auch, wie viel Bedarf es auch gab. Also wenn ich so einen Tourneeplan lese und es, weiß ich nicht, Ulm, Nürnberg, Siegen, also alle Städte, wo ich nur weiß, dass die in Deutschland existieren, die ich aber nicht genau sagen könnte, wo sie sind, wurden so abgeklappert von den Tourneen des Chinook. Und es war bestimmt auch eine große Einnahmequelle für das Kabarett. Also sie hatten immer das Stammhaus in Berlin und dann alle paar Jahre dieses Tourneeprogramm. Warum denkst du, geht ein Heteropublikum in eine, oder geht ein Heteromensch in eine Travestie-Show?
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gründe. Ich glaube schon, dass so ein bisschen sehr diese Exotisierung dann Punkt ist. Also irgendwie mal den schrillen Vogel sehen auf der Bühne, sich das mal anzugucken. Das ist sicherlich eins. Dann glaube ich, hat es auch nochmal so eine andere Qualität von, es ist jetzt nicht, als ob ich in so eine High-Class-Theatervorstellung gehe oder in ein Konzert von irgendwie einer tollen Band, sondern es hat so eine ganz komische eigene Mischung aus, es ist so ein bisschen, von der Performance her hat es ein gewisses Niveau, aber trotzdem ist es nicht ganz so niveauvoll. Also es ist so ein Zwischending. Also es ist natürlich keine Theaterperformance, es ist jetzt auch kein durchchoreografiertes Ballett, aber es ist trotzdem auch nicht nur eine Person, die sich auf die Bühne stellt und ein Lied singt, sondern es ist halt schon eine Show in gewisser Art und Weise. Und ich glaube, dass es schon faszinierend ist, und ich glaube schon auch, dass ein Heteropublikum das Geschlechterspiel super spannend findet. Also das glaube ich schon, dass das sehr so ist. Also kann mir vorstellen, dass gerade auch Cis-Frauen das super spannend finden, zu sehen, wie Männer Frauen darstellen und irgendwie ja im Prinzip auch oft über Männer lachen. Also vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für Cis-Frauen mit Männern über Männer zu lachen, was es vielleicht sonst in der Realität gar nicht so gibt. Also ich denke, dass es viele Gründe gibt, warum Heteros sich gerne Travestie-Shows angucken.
Wie fühlt es sich an, auf einer Travestiebühne zu performen, im Gegensatz zu den anderen Bühnen, auf denen du performt hast?
Wenn man vorher weiß, worauf man sich einlässt und genug Erfahrung hat, dann weiß man, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und was hat nicht funktioniert bei einem Publikum, das sich Travestie anschaut, sind queere Referenzen. Das versteht das Publikum nicht, weil es das nicht kennt, weil es queere Kultur nicht kennt und den Hinweis darauf nicht verstehen kann. Und andererseits ist es halt auch das, was dann einem queeren Publikum gut funktioniert. Also da kann man halt einfach diese queeren Referenzen auch immer nutzen und weiß, man, es wird angenommen. Und es ist halt schon so, dass ich, mir ist zum Beispiel auch wichtig, meine Performances gerade jetzt auch als Transfrau als Message zu benutzen. Und es gibt so einen Song, den ich immer und überall singe. Ich weiß aber, dass der beim jeglichen Publikum ganz anders aufgenommen wird. Also wenn ich vor einem queeren Publikum diesen Song singe, spüre ich das. Also ich habe einen Song, der heißt Glory Box, der ist von der Band Portishead und da geht es in dem Refrain, geht es Give me a reason to love you, give me a reason to be a woman. Also gib mir einen Grund, eine Frau zu sein. Und ich finde diesen Song, das ist so eine super krasse Aussage an sich. Wann ist man denn eine Frau? Wer kann einem Grund dafür geben, eine zu sein? Und ich finde, dass wenn ich als Transfrau sowas auch noch singe, das nochmal eine ganz andere Dimension bekommt. Also wenn ich sage, gib mir einen Grund, eine Frau zu sein, kann das ganz anders verstanden werden, als wenn das eine Cis-Frau sagt. So. Und deswegen ist das so mein Song, den ich irgendwie auch immer überall performe. Und ich merke das von der Energie her, was für ein Publikum ich habe. Also wenn ich diesen Song in einem queeren Publikum performe, merke ich, dass ich aufgefangen werde. Und dass man merkt richtig, die Leute verstehen, was ich meine. Und während ich, wenn ich das vor einem eher heteronormativen Publikum performe, ist für die tatsächlich auch etwas Aufklärendes. Also das ist tatsächlich ein Moment, wo die etwas verstehen, was sie vorher vielleicht nicht verstanden haben. Und da ist es zum Beispiel, dass man sie auf eine andere Art und Weise berührt, als man das beim queeren Publikum macht. Das queere Publikum fühlt mit, also weil sie dieses Gefühl nachvollziehen kann, während das Heteropublikum sich berührt fühlt von meinem Gefühl.
Würdest du heute immer noch auf allen Bühnen auftreten oder gibt es Bühnen, wo du sagst, die sind nichts mehr für mich?
Nö, ich trete immer noch auf allen Bühnen auf. Und da gibt es auch für mich, gäbe es für mich keinen Unterschied. Die Frage ist auch immer, was sind meine Berührungspunkte? Also wo komme ich da hin? Also ich bin keine Performerin, die tatsächlich oft irgendwo hingeht, um zu fragen, dort aufzutreten, sondern es ist tatsächlich in meiner Karriere mittlerweile so, dass die Leute mich ganz oft fragen, irgendwas zu tun. Also da merke ich so, wo werde ich rezipiert, wo werde ich für was angefragt? So. Und das bewegt sich halt schon so eher in dem queeren Umfeld oder halt auch in einem Theaterumfeld mittlerweile. Was natürlich auch manchmal heteronormativer ist als das normale queere Umfeld, in dem ich sonst so unterwegs bin. Aber ich hätte auch absolut kein Problem damit, wenn mich jemand fragen würde, ob ich Lust hätte, bei einer Travestie-Show mit auf Tour zu gehen. Würde ich machen. Wenn das Geld stimmt, natürlich. Aber das gilt für alles.
Auch für dieses Interview.
Weil der Grund ist tatsächlich, dass der Vorteil bei dem, was ich halt mache, ist, es kann überall hinpassen, weißt du, was ich mache mit dem, was zu meinem Repertoire gehört, es kann überall hinpassen. Ich habe ein Repertoire, wo ich mir aussuchen kann, was ich wo machen kann. Und wenn ich jetzt irgendwie wüsste, würde in einer Travestie-Show auftreten, dann wüsste ich halt schon genau, was ich dort für Nummern aussuche, die halt ganz andere Nummern sind, als die ich dann vielleicht auf einer queeren Konferenz mache, wo es irgendwie eine Show gibt oder so.
Also in der Geschichte vom Chenou oder mit einigen Zeitzeugen, mit denen ich schon gesprochen habe und noch sprechen werde, gibt es auch häufig so Momente, wo Transfrauen sagen, wir sind nur temporär trans und danach sind wir eine Frau. Mhm. Dieser, also für die solche Kabarets in den 70ern und 80ern als einen Ort genommen haben, um sich ihre, weiß ich nicht, Hormontherapie zu finanzieren oder was auch immer, das ist, sei mal dahingestellt. Aber wo ganz klar ist, wir sind nur für einen bestimmten Zeitraum trans und dann verlassen wir die Welt und also die Welt des Nachtlebens und werden Lehrerin. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Bambi, die auch mal im Chenou aufgetreten ist, war aber jetzt nicht ihr Hauptort und die ganz klar gesagt hat, sie ist in ihrem Film, dass sie nur ja für trans nur, also im Prinzip trans ist die Zeit der Transition und danach hat sie als Lehrerin gearbeitet, hat während der Zeit, wo sie Lehrerin war, das war das gar kein Thema und spricht jetzt erst wieder im Alter darüber und das scheint ja nicht dein Weg zu sein.
Gott sei Dank. Na klar, also ich glaube, dass auch heute noch so ist, dass natürlich Travestie-Shows, obwohl, man muss das anders sagen, ich glaube, dass sie in Deutschland genau die Travestie-Shows damals für Transfrauen eine Möglichkeit war, Geld zu verdienen für die Transition mit ihrem Transsein, was halt schwierig ist. Also wenn man sich vorstellt, man ist noch mitten in der Transition, ist es schwierig, normale Jobs zu kriegen, so, um dann im Prinzip die weitere Anpassung so hinzukriegen, dass man irgendwann als komplett als Frau gelesen werden kann. Das ist ja auch etwas, was wichtig ist, ob man den Anspruch überhaupt hat, dass man das möchte. Also das ist zum Beispiel mein Anspruch, ist das nicht. Also ich würde nicht alles dafür tun, dass mich jeder immer an jedem Moment als Frau identifiziert. Das ist mir egal und mir wäre das auch viel zu viel Energie in mein Leben zu stecken, um an so einen Punkt zu kommen. Ich wüsste, ich könnte das, aber anstatt irgendwie das Geld für die Brust-OP auszugehen, kaufe ich mir lieber davon 5 neue Kleider, mit denen ich auftreten kann. So, es gibt mir einfach mehr in dem Moment, anstatt irgendwie ein Bild zu erfüllen, um in diese Gesellschaft zu passen. Und das ist, glaube ich, eine grundlegende Entscheidung, wenn es um das Thema Transidentität geht. Also was ist meine Entscheidung, was brauche ich denn für mich, um mich damit wohlzufühlen? Für mich ist die Entscheidung, auf der Bühne zu stehen, ja, die Entscheidung, weil ich das Gefühl habe, ich gehöre auf eine Bühne. Also ich bin ganz eindeutig eine Rampensau. Ich stehe gerne im Mittelpunkt, ich performe gerne, ich bin Sängerin. Das ist mein künstlerischer Ausdruck, ist vor Publikum zu stehen. Das ist, hat mit meiner Transidentität eigentlich nichts zu tun. Und ich könnte mich natürlich auch ganz oft abgrenzen und sagen, okay, ich bin jetzt keine Transfrau, die singt, sondern ich bin einfach eine Sängerin, Punkt. Und tatsächlich gibt es manchmal so Momente, wo ich mich entscheide, nicht zu sagen, ich bin Transfrau oder Transaktivistin und Sängerin, sondern ich bin einfach nur Sängerin und Punkt, so. Das ginge schon, aber ich finde halt, dass dadurch, dass ich mich als queer begreife und in irgendeiner Art und Weise auch nicht sonderlich binär, funktioniert das für mich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein sollte als Lehrerin oder in einem anderen normalen Job. Ich bin halt einfach auch kreativ. Ich könnte niemals in so einem Job überleben, der nicht unbedingt meine Kreativität braucht. Und meine Kreativität ist sehr materiell, sehr, also ich muss mit Stoffen und Glitzer und sowas, so muss ich arbeiten. Ich muss. Und ich brauche auch Musik und ich brauche auch Ausdruck. So, das geht ja alles nicht ohne Bühne. Wenn ich eine bildende Künstlerin wäre, das vielleicht auch nochmal was anderes. Aber ich bin halt eine Rampensau. Deswegen ist es halt einfach mein Weg, auf der Bühne zu stehen. Und dann ist es halt mir halt schon auch wichtig. Und das ist vielleicht etwas, was ich vom Tuntentum mitgelernt habe, dass halt so eine Performance auch was Politisches ist. Und es ist natürlich für mich eine Entscheidung, okay, ich kann Transaktivismus mit einer Performance machen. Das ist doch das Beste für mich, was ich mir vorstellen kann. Ich mache das, was ich liebe und ich transportiere das, was mir wichtig ist.
Naja, ich denke gerade noch so über den Aspekt so auch so von Passing nach. Also weil bei den Tunden da wird ja, also klar, es gibt auch einige provokante Auftritte, weiß ich nicht, auf Weihnachtsmärkten oder auf Demos oder also die Tunte hat ja nicht nur eine Bühnenidentität, sondern die hat ja auch eine, die in der, also zumindest historisch ja auch in, auf den Straßen sich wiedergefunden hat oder verortet hat. Aber gleichzeitig hat die Tunte ja einen, also das ist kein Widerspruch, aber die hat ja immer auch ein Passing als ein schwuler Mann. Mhm. Und in meiner Auseinandersetzung mit dem Chinu kann ich inzwischen auch echt gut verstehen, oder kann ich die Seite besser verstehen, zu sagen, nee, meine, sozusagen mein Transsein ist irgendwann abgeschlossen, weil sich ja, weil nicht unbedingt gesagt ist, wenn man nicht ein perfektes Passing hat, dann ist man ja eigentlich immer auch dem Befragtwerden der eigenen Identität in der Öffentlichkeit ausgesetzt, ne, durch, weiß ich nicht, Beleidigungen, Anfeindungen, oder sei es auch irgendwie Fetischisierung, ja. Und sozusagen die Tunte hat immer noch so den Moment, wo sie nicht den Fummel trägt, mhm. Um sich zurückziehen zu können, ne? Um so ein Cis-Passing zu haben. Und das, da, also es scheint mir manchmal ein überschauter Aspekt zu sein, in sozusagen in dem Politischsein des Tuntenseins steckt immer auch drin, dass es auch die Möglichkeit gibt, nicht dauerhaft auf die eigene Identität befragt zu werden.
Das ist natürlich ein total wichtiger Aspekt, aber auch heutzutage bewegt man sich da ja auch auf ganz anderen Gebieten. Also diese Aussage mit der Tatsache, dass eine Tunte sich ja zurückziehen kann und ein Cis-Passing hat, das ist ja eine Frage, die man sich heute auch stellen kann in der ganzen Diskussion über Leute, die sich als nicht binär bezeichnen und genderfluid oder was auch immer. Da crasht es schon auch viel mit Leuten, die sich als trans begreifen. So. Und da finde ich, ist es ein ähnlicher Aspekt, dass ich halt manchmal denke so, ja gut, irgendwie, wenn ich mich als nicht-binär bezeichne und mein Ausdruck halt ist, dass ich mir aussuche, was ich sein kann, dann hast du aber auch ein ganz schönes Privileg, weil du ein Passing haben kannst, was ich vielleicht nicht habe. So. Und Passing ist natürlich generell zum Thema trans ein wichtiges Thema. Und es ist aber halt bei mir auch so, irgendwann gab es mal den Punkt, wo es um meine Stimme ging. Was mache ich eigentlich mit meiner Stimme? Und ich werde halt oft als trans gelesen wegen meiner Stimme. Ich weiß ganz genau, dass wenn ich in die U-Bahn gehe und ich nichts sage, lesen mich alle als Frau. Aber sobald ich anfange zu sprechen, dann gucken Leute schon skeptischer. Und dann gab es natürlich auch eine Phase, wo ich überlegt habe, mache ich jetzt Stimmtraining, damit ich anders spreche? Und dann war das aber so ein super Kontrast, weil du als Sängerin ja alle Facetten nutzen möchtest von dem, was du kannst mit deiner Stimme. Das gehört ja zu deinem Ausdruckspotenzial. Und ich mir dann dachte, was macht das für einen Sinn, wenn ich in meinem Alltagsleben hoch spreche und dann plötzlich auf der Bühne stehe und als Bariton singe oder so. Das ist ja völlig absurd. Und ich finde auch diese Idee total krass, sich eine andere Stimme anzutrainieren, weil ich finde, Stimme ist was, was so nah an dir dran ist, dass wenn es trainiert ist, ist es immer trainiert, und da ist natürlich Passing für Transfrauen ein super krasses Thema, und das ist auch etwas, wogegen ich mich bewusst auch entschieden habe, zu sagen, ich möchte es nicht machen. Eine meiner großen schlimmsten Vorstellungen ist auch immer, wenn du dir vorstellst, du trainierst dir diese Stimme an, ist ja auch eine gewisse Art von Anspannung, die du immer mit dir rumträgst. Und ich denke immer so, stell dir vor, du lernst mit der hohen Stimme einen Mann kennen und hast dann mit dem Sex, und wenn du einen Orgasmus hast und nichts mehr festhalten kannst, plötzlich machst. So, und das ist halt die Frage, möchte ich so ein Passing haben und Angst haben, dass das irgendwann mal passiert oder nicht? So. Und Passing ist natürlich super wichtig, und es ist natürlich immer eine Frage, wie viel Privileg hat man damit, und ich bin da auch manchmal neidisch drum, wie, was für ein Passing andere Leute haben. Ich weiß aber auch, dass ich super viel Glück habe mit meinem Passing, und trotzdem ist es ja auch eine Entscheidung, will ich das machen bis zu dem Punkt, wo ich als Lehrerin arbeiten kann und niemand kriegt es mehr mit. Wie viel Energie ist mir das wert? Und kann ich mir sicher sein, dass wenn ich das erreicht habe, und das finde ich ja viel spannender, kann ich mir sicher sein, wenn ich das komplette Passing erreicht habe, dass mich das überhaupt glücklich macht? Und das ist nämlich tatsächlich ein Aspekt, der in Transkreisen super ungern diskutiert wird. Was ist denn, wenn du alles erreicht hast und merkst dann plötzlich, ach, ich bin ja trotzdem nicht hundertprozentig glücklich? Dann fängt nämlich erst der Psychoprozess richtig an zu rattern. Und ich glaube, da habe ich schon so ein bisschen manchmal einen Vorteil, dass ich mich dann setze ich mich lieber damit auseinander, dass jemand auf der Straße mich blöd anmacht, anstatt irgendwie mich damit auseinanderzusetzen, mein Leben lang zu denken, was ist denn, wenn es jemand mitkriegt, obwohl sie es bis jetzt nicht mitgekriegt haben. Dann lieber gleich ins Gesicht rein. Hallo, ich bin Kay, ich bin trans. Gut ist.
Also dieses Aufrechterhalten eines Passings oder einer Illusion, würde ich sagen, ist ein ganz wichtiges Charakteristikum der Travestie. Wo die Tunden ja sagen, okay, nee, das interessiert mich schon mal gar nicht, da irgendeine Illusion aufrechtzuerhalten. Also die Tunde wird ja eigentlich sagen, die Illusion, die ich hier auch nicht aufrechterhalte, ist ein Mann zu sein. Während in der Travestie gesagt wird, okay, die Illusion, die wir aufrechterhalten möchten, ist, dass wir Frauen sein könnten bis zum Ende von der Show.
Das ist aber ja tatsächlich eigentlich eine ziemlich gute Beschreibung von, was ist Travestie eigentlich? Also eigentlich im Grunde ist Travestie ja die Kunstform der Illusion. Ich glaube schon, dass das dann sich auch nochmal den Unterschied macht zu, was ist Drag, was ist Tuntentum, was machen Transfrauen als Sängerinnen, so nach dem Motto. Ich glaube schon, dass es sehr davon lebt, halt, ob Mann, ob Frau, wer weiß es schon genau. Und das ist, glaube ich, genau das, was dann halt auch ein Heteropublikum super spannend findet. Wenn man in so eine Show geht und dann da jemanden sieht und so rätseln muss, ist das jetzt eine echte Frau oder ist das keine echte Frau? Schon mal die Idee schon, was ist schon eine echte Frau, schon alleine wird da nicht hinterfragt, aber das ist ja genau das, womit man spielt. Und woher der Reiz ja auch kommt, so das Passing und die Illusion, ist die eigentliche Kunstform. Es geht gar nicht darum, kann die gut tanzen oder singen, sondern es geht darum, ob die, kann ich mir jetzt vorstellen, dass es eine echte Frau ist oder nicht. Natürlich super reizend, wenn man das eine ganze Show durchmachen kann. Und das mit 5 unterschiedlichen PerformerInnen. Und dann ist ja das Spannende daran, dass es tatsächlich dann auch immer wieder Transfrauen dazwischen gibt. Also das habe ich zum Beispiel dann im Pulverfass auch miterlebt, dass es zwischen den ganzen Travestie-KünstlerInnen im Prinzip dann auch immer strippende Transfrauen gab, die irgendwie nur die Busen-OP hatte und noch keine Geschlechtsangleichende. Und das war halt natürlich super exotisierend bis zum geht nicht mehr. Und halt das in einer Mischung, in einer Show. Du hast im Prinzip die Travestie-DarstellerInnen und dann hast du Transfrauen, die strippen bis aufs Letzte. Und dann hast du auch noch dazwischen einen Typen, der mit einem Ständer gestrippt hat. Also das ist ja schon alles eine sehr kuriose Mischung, die auch heutzutage noch existiert.
Na, ich finde interessant, ich habe mit einer Person schon gesprochen, die eine Transfrau, die im Xinhu gearbeitet hat, und die sagt halt, also diese Nummer mit irgendwie meinen Schritt zeigen, da sah ich zu gut aus, musste ich nicht machen. Habe ich gesagt, entweder sonst strippe ich ihn nicht. Und dann dachte ich so, okay, das ist eine ganz schön interessante oder eine interessante Haltung, auch zu sagen, sich so der Eigenidentität bewusst zu sein und zu sagen so, ich sehe gut genug aus, dass ich hier nicht jeden Scheiß mitmachen muss. Und da fand ich, aber das heißt ja trotzdem erstmal, dass sie sich am selben Ort aufgehalten haben. Also das ist, deswegen heißt das Projekt ja auch We're in this together, um genau zu gucken, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, wer ist ja eigentlich. Also wer performt hier auf der Bühne und aus welchen Gründen heraus entsteht so eine, also ich will es jetzt nicht Gemeinschaft nennen, das Gemeinschaft klingt immer so, als gäbe es dann in sich schon keine Widersprüche mehr, weil die sind ja eigentlich gigantisch, die Widersprüche, die es innen drin gibt. Und gerade ja auch in so einer Recherche über Marcel André oder Madame Kio, wo auch so klar ist, da geht es um ein Handwerk der Damenimitation. Mhm. Also das heißt ja in den die 80er ja auch noch so. Und dann wird, ne, da geht es darum, für die Bühne hoch zu singen. Also wenn ich es richtig einordne, beginnt ja so ab den 70ern, 80ern auch so das Aufkommen des Lip-Syncens und so der, wo so Playback gemacht wird. Und davor ist ja noch klar, okay, die Stimme wird trainiert, der Körper wird geformt durch Corsagen oder Kostüme, wo es dann wirklich um so ein Passing, wo Weiblichkeit wie so ein Handwerk verstanden wird, also eine Technik, die man sich, die sich aneignen lässt über bestimmte über ein bestimmtes Handwerkszeug. Und das gerät aber mit dem Aufkommen von Playback in eine andere, also werden die Karten neu gemischt. Und was ich an deiner Geschichte, das ist mir aber auch erst in diesem Interview klar geworden, auch so interessant finde, dass du ganz ähnliche Schritte gemacht hast, nur in die andere Richtung. Also du beginnst ja mit dem Playback und wirst dann auch, also wächst dann ja auch als Künstlerin und als Mensch über die Kunstform.
Das ist tatsächlich so. Also als ich angefangen habe, habe ich schon auch, weil ich finde auch, dass Lip-Sync eine Kunstform sein kann, wenn man das perfektioniert. Also es ist ja unglaublich viel Arbeit und auch Kunst, das hinzubekommen. Und es war auch das, was ich damals schon auch mein Anspruch für mich war, auf der Bühne zu stehen, wenn ich die Lip-Syncs mache, dass ich die richtig mache. Also das ist halt einfach auch eins zu eins passt. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Unterschied zum Tuntentum. Da muss das Lip-Sync halt nicht perfekt sein, sondern dann macht man Apfelkuchen, 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 das reicht. Und da war schon damals bei mir so ein bisschen der Anspruch, wo ich gesagt habe, nee, das will ich eigentlich nicht machen. Ich möchte schon irgendwie die Songs auch richtig performen können. Das war schon auch ein Anspruch von mir. Und dann war aber irgendwann klar, dass da irgendwie mein eigener Ausdruck noch eine andere Dimension braucht.
Also du hast das letzte Mal noch über einen Aspekt gesprochen und da ging es um so ungefragt angefasst zu werden. Und ich habe jetzt leider nur dumm aufgeschrieben, ungefragt angefasst. Und ich glaube, es ging darum, um den Unterschied, wie das ist in den unterschiedlichen Szenen, also welche Formen von Berührungen es da gibt. Also weil ich mich selber daran erinnere, dass ich es in Berlin so krass fand, einfach so angegrapscht zu werden in so schwulen Clubs, so Anfang 20, so als junger Mann, Mensch. Und erinnerst du dich daran, über was du da erzählt hast in dem letzten Bereich? Also steht zwischen klassisch Travestie-Pulverfass, in Klammern erotisiert, ausgebuht werden in Hamburger Schwulenclub und ungefragt angefasst werden. Aber wenn das irgendwie einfach jetzt verloren ist, ist es auch nicht schlimm.
Also es gibt zum Beispiel diese Idee, die man oft hört von Cis-Frauen, dass sie gerne in schwule Clubs gehen, weil sie dort im Prinzip nicht unter dem Gaze von Männern stehen, also unter dem Verlangen von Männern und im Prinzip man als Frau ja schon auch Übergriffigkeiten sein ganzes Leben lang irgendwie erfährt. Es gibt die Illusion, dass das in schwulen Räumen halt nicht passieren würde, was ich natürlich als mit meiner Erfahrung als Drag-Performerin und halt auch als Transfrau einfach sagen kann, dass es nicht so ist. Also auch in einem schwulen Club gibt es Leute, die grapschen einen ungefragt ins Haar und wollen gucken, ob es eine Perücke ist. So hat das halt damals angefangen. Und ich habe das schon dann auch erlebt, so nach meiner Transition oder während meiner Transition, dass mir Leute halt einfach an die Titten gefasst haben, ungefragt, so um zu gucken, ja, sind die echt? So, und das hat da schon auch sehr was sehr Übergriffiges, auch in der schwulen Szene, muss man schon sagen, dass es tatsächlich dann auch, dass man dort auch merkt, dass es schon, dass da auch noch Männer sind, die sexistisch funktionieren in irgendeiner Art und Weise. Das war schon sehr, sehr spannend. Während es natürlich in so einem Umfeld wie einer Travestie-Show vielleicht schon auch eher ist, dass da Männer einen mit einer anderen Art und Weise anschauen. Also wenn man in einem schwulen Club unterwegs ist, in Drag, dann gehört man zum Entertainment und die Leute denken halt, sie können einen anfassen, auch beleidigen tendenziell oder was zu deinem Outfit sagen, weil du halt einfach, auch wenn du von der Bühne runtergehst, immer noch zum Entertainment gehörst. Das ist so eine Erfahrung, die ich irgendwie so gesammelt habe. Und in so Hetero-Kontexten merkt man aber schon auch, wie Männer dann auf deine Weiblichkeit reagieren. Das war schon ein spannender Unterschied zu merken, wie das ist. Und bei mir war es auch ganz oft so, dass ich, wenn ich unterwegs war, also damals auch schon in den schwulen Clubs, dann gab es ja schon auch so einen Schlagtyp, der auf die Transfrauen und Drag Queens stand, die nennen wir irgendwie die Tranny Chaser oder die Transenstecher so. Und das Faszinierende war, dass ich habe die immer sofort erkannt. Also ich wusste halt immer genau, wie die mich angeguckt haben. Das ist jetzt einer, dem kann ich jetzt auf dem Klo einblasen. So. Und die waren so gut wie nie übergriffig, während die Schwulen halt ständig an die Titten gefasst haben, so nach dem Motto. Also das war schon, ist schon eine sehr interessante Erfahrung, dass auch so queere Kontexte nicht unbedingt frei von Sexismus sind. Und dass sich da meine Wahrnehmung darüber, wie das ist, natürlich auch für mich geändert hat in meiner Transition, das auch zum Beispiel mal im Alltag wahrzunehmen, ne? Tatsächlich irgendwie zu sehen, wie sich das anfühlt, komplett als Frau wahrgenommen zu werden und wie das Umfeld mit einem umgeht. Das hat sich schon auch für mich gewandelt in meiner Selbstwahrnehmung und dem Begreifen, wie das so funktioniert.
Und in Hetero-Kontexten?
In Hetero-Kontexten, da passiert dann am Ende nicht sehr viel. Man, in Hetero-Kontexten merke ich dann halt, wenn ich dort im Prinzip als Frau, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, also es gab in meiner Zeit in Hamburg, als ich halt angefangen habe mit der körperlichen Transition, halt von mir auch ein super Bedürfnis, in Hetero-Läden zu gehen, um zu gucken, ob ich da Männer kennenlernen kann. Und irgendwann ist mir dann halt mal aufgefallen, dass ich überhaupt gar nicht in deren Raster reinfalle, entweder weil sie mich natürlich gar nicht so wirklich als Frau wahrnehmen, was natürlich in der Transition super frustrierend war, aber andererseits auch zu merken, dass ich überhaupt gar nicht in so, ne, wenn man so plötzlich merkt, so ja, als 1,80 Meter große, 130 Kilo schwere Frau hast du ein ganz anderes Gefühl in so einem Raum voller Heterotypen als irgendwie die Frau, die in ein anderes Schönheitsbild reinpasst. Das finde ich super spannend und was aber auch super spannend krass war, wie sich das Verhalten von Männern verändert hat, wenn sie mich angegraben haben, als sie noch dachten, ich sei cis, und als sie dann gemerkt haben, dass ich trans bin, dann hat sich das super schnell verändert, und zwar dahin, dass, wenn sie noch gemerkt haben oder gedacht haben, dass ich cis bin, sehr viel zurückhaltender waren und mehr flirty waren, während sie, als sie dann gemerkt haben, dass ich trans bin, hatte ich viel schneller eine Hand irgendwo, als das vorher der Fall war. Und das war so mein Gefühl von krass, wenn du irgendwie als Transfrau, wenn die Leute dich als Transfrau wahrnehmen, fällt so diese Etikette weg, die Cis-Männer eigentlich mit Cis-Frauen haben. Also, ne, ich will ja nicht übergriffig wirken, deswegen flirte ich halt und taste mich da langsam ran, guck, wie weit ich wann komme. Während bei mir immer so das Gefühl war, das fällt, sobald die Jungs irgendwie Bescheid wussten, fiel diese Etikette weg. Und die Frage, ob man zu mir geht, kam schon nach dem ersten Drink, anstatt nach dem 15. oder so.
Wir sind ja in diesem Kreis so begehren, ne? Also wie ist es sozusagen, von Schwulen begehrt zu werden oder in einem queeren Kontext begehrt zu werden zu einem eher straighten Kontext, wenn wir es jetzt mal so vereinfacht sagen, in der Travestie oder in den Nachtclubs in Hamburg, in denen du warst. Vielleicht reden wir es andersrum. Würdest du sagen, dass die Art der Ablehnung eine andere ist, die du erfahren hast in jeweils unterschiedlichen Kontexten?
Ja, klar. Auf eine andere Art und Weise sind das andere Ablehnungserfahrungen. Also tatsächlich in einem Hetero-Kontext, in dem ich mich erstmal als cis einordne und dann im Prinzip als trans geoutet werde, ist ja auch nochmal was anderes, als wenn ich mich in einem queeren Kontext bewege oder in einem rein schwulen Kontext. Ich kann dazu einfach nur sagen, dass wenn man irgendwie eine Transfrau ist, die kein hundertprozentiges Passing hat oder zumindest irgendwie das vielleicht auch nicht anstrebt, ist es so super schwierig, eine Beziehung mit einem Mann irgendwie zu finden, die irgendwie nicht exotisierend ist. Und man hat eigentlich, ist meine Erfahrung da nur geprägt von Ablehnung. Also wenn ich schwul weggehe, kriege ich die Schwulen nicht ab, weil ich denen ja viel zu weiblich bin. Wenn ich hetero weggehe, kriege ich die Heteros nicht ab, weil ich denen noch zu männlich bin. So, und diese Utopie, es gäbe einen queeren Kontext, wo sich das alles für komplett auflöst, die gibt es halt einfach nicht. Also das kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen, wo queer draufsteht, ist ganz oft entweder lesbisch oder schwul drin. Und da habe ich mich auch oft umgeguckt und dachte so, ja, na, was, aber was denn jetzt hier an queer? Also ich meine, sorry, aber kannst jetzt irgendwie, du bist Das ist halt schon einfach butschig oder es ist halt irgendwie tuntig, aber ist es jetzt vom Verständnis her queer und wie ordne ich mich als Transperson dazu ein? Und ich finde schon, dass so für Transmenschen im Prinzip super kleine Räume gibt, wo man wirklich andocken kann. Und deswegen kann ich auch super verstehen, dass ein Travestielokal oder ein Travestiekabarett gerade in dieser Zeit natürlich ein Kosmos war, in dem sich alles getroffen hat. Und ich glaube, dass es heute auch noch so ist.
Ich denke, das ist ein schönes Ende für das Interview. Kay, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.